Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Hofbauer, wir sind hier auf der Frankfurter Buchmesse an Ihrem Stand und besprechen heute Ihr neues Buch mit dem Titel Kritik der Migration. Was war denn Ihre Motivation, dieses Buch überhaupt zu schreiben? Denn Sie gehören ja eher in das linke Spektrum, würde ich jetzt sagen, und da ist ja die Migrationskritik eher dürftig.
Sie ist nicht vorhanden. Das war schon ein Teil meiner Motivation. Motivation kann man auch sagen, war, dass ich mir gedacht habe, Migration ist Ausdruck von Ungleichheit. Ich glaube, da würde mir jeder oder jede zustimmen. Die nimmt weltweit zu, diese Ungleichheit. Und insofern ist für mich unverständlich, wie man Migration positiv darstellen kann, weil es ja darum geht, diese Ungleichheit zu minimieren. Und dieser Migrationshype, der da im Anschluss an die Willkommensgrüße von Angela Merkel Platz gegriffen hat, der war für mich von Anfang an eigentlich suspekt. Und da habe ich mir gedacht, man müsste anschauen, was sind die Ursachen von Migration. Ich habe dann auch als Historiker mir angesehen, wie die Geschichte der Migration verlaufen ist in den letzten paar hundert Jahren und die Auswirkungen der Migration. Und wenn man sich die Ursachen nur kurz Revue passieren lässt, dann sind es großteils menschlich gemachte Ursachen und sehr stark oft von Kapital getrieben, also linke Kritik. Nämlich, dass man Menschen von ihrer Subsistenzgrundlage entfernt, dass man ihnen ihre Subsistenzgrundlage wegnimmt, das heißt ihre Überlebenschancen minimiert, beispielsweise durch Wirtschaftsverträge, die die Europäische Union mit afrikanischen Staaten macht, mit Freihandelsverträgen, die letztlich so aussehen, dass europäische Konzerne ihre Produkte nach Afrika zollfrei bringen können, aber afrikanische Produkte bei uns nicht gefragt sind. Das führt dann dahin, dass halt schlimmstenfalls die Töchter und Söhne von jenen Bauern, die beispielsweise ihre Lebensgrundlage verlieren, oder von jenen Fischern, die über Fischereiverträge ihre Fischgründe verlieren, sich nach Europa aufmachen. Das ist ein Grund. Ein zweiter Grund wären Kriege. Und die Kriege sehen wir ja, die letzten, die die Welt verunsichern, sind allesamt von der NATO ausgegangen. Ob das jetzt in Afghanistan, im Irak war oder die Einmischung in Syrien, in Mali, in Jemen, in Libyen, das sind natürlich lauter Push-Faktoren, wenn man es zynisch formuliert. Also die Leute werden weggetrieben aus ihrer Umgebung, aus ihrer Heimat, aus ihrer Lebensgrundlage. Und sie machen sich auf nach Europa. Und jetzt hier sozusagen Migration als etwas Positives zu betrachten, würde einen Schlusspunkt setzen, eine Art positive Akzeptanz dieses ungleiche Verträge machen und Schießkrieges. Und das finde ich ja konsistent linke Politik, dass man eben nicht hergeht und jetzt seinen Zorn an den Migranten auslässt, weil die sind die Opfer, das ist klar. Aber dass man trotzdem das nicht verwechselt mit einer positiven Sicht auf die Migration. Migration kann für mich keine positive, Migration kann für mich eigentlich keinen positiven Aspekt haben.
Wenn Sie sagen, dass Migration eigentlich menschengemacht ist oder die Ursachen der Migration und dass Sie das auch mit dem Kapitalismus in Zusammenhang bringen, warum fällt es denn dann der Linken so schwer, eine Kritik zu äußern?
Ja, weil sie verwechseln das Schicksal des Migranten. Also sie haben quasi ein bisschen einen karitativen Zugang. Man muss den Menschen helfen, das versteht man. Ja? Mit der Struktur und der Funktion von Migration. Also die größte Migrationswelle, die in meinem Buch sozusagen in der Geschichte vorkommt, ist jene der Weißen und Schwarzen nach Amerika. Ja, das sind 25 Millionen Leute im 19. Jahrhundert oder Anfang 18. bis Beginn des 19. Jahrhunderts nach Amerika ausgewandert. Die wurden dorthin gekarrt. Da hat es genauso wie jetzt Schlepper, nur hat man die nicht Schlepper genannt, gegeben, die von Russland bis Deutschland in Milieus gegangen sind, wo Leute ihre Überleben nicht mehr sichern konnten und haben mit Kontrakten die Leute nach Amerika gebracht. Die Schwarzen waren ja noch schlimmer dran, die hat man versklavt nach Amerika gebracht. Und diese Kontrakte, die man für die Weißen abgeschlossen haben, haben letztlich darin bestanden, sie in eine Art Schuldknechtschaft zu zwingen, indem die 3 oder 6 oder 10 Jahre lang abgearbeitet haben, die Kosten für die Überfahrt beispielsweise und für den ganzen Transfer. Und letztlich hat es da bewirkt, auf der einen Seite, dass Leute, die vielleicht hier in Europa gebraucht worden wären, ausgewandert sind. Und vor allem auch dort hat es bewirkt, dass es eine Art Legitimität gegeben hat, Amerika ethnisch zu säubern, nämlich von der Urbevölkerung, den Indianern. Weil das war ja die Grundbedingung, dass die Leute, die dort hingegangen sind, dann ihr Stück Land bekommen haben, auf Land verwiesen wurden, das gar nicht ihnen gehört hat, sondern dass erst den Ureinwohnern geraubt werden mussten. Also das sind lauter Argumente, die gegen Migration sprechen, finde ich.
Und wieso wird dann die heutige Migration als etwas Positives dargestellt? Damit man eben keine rassistischen Ressentiments schürt? Oder aus welchem Grund meinen Sie?
Nein, die Migration wird deshalb positiv dargestellt, weil die Diskurshegemonie so läuft. Also es sind die Unternehmerkreise, die Migration befürworten. Es ist ja nicht zufällig die Angela Merkel, Vorsitzende einer Unternehmerpartei. Und es ist die Kirche, die sozusagen da ideologisches Beiwerk gibt. Und die Linke verharrt in Schockstarre und übernimmt ein liberales Paradigma, das eigentlich die Leute verwirrt. So als ob es was Gutes wäre, beispielsweise aus Syrien oder Afghanistan, die jungen, flexiblen Menschen, großteils Männer, die in Krisenländern groß geworden sind, von dort abzuziehen und ihnen bei uns in untergeordneten Positionen Arbeit zu geben. Ja, also die gehen ja vor allem dort ab. Was passiert mit einem Land wie Syrien, wenn dort Millionen von jungen Männern, die eigentlich, wenn man es genau nimmt, Deserteure waren im Jahr 2015, 2016, da begebe ich mich jetzt auf ein sehr gefährliches Terrain, aber die waren ja alle wehrpflichtig und die hätten ja eigentlich gegen einen islamischen Staat kämpfen müssen als syrische Staatsbürger. Und da hat die Europäische Union oder die Angela Merkel gesagt, kommt zu uns. Ja. Ich erinnere mich 15 Jahre davor, wie in Jugoslawien der Zerfallskrieg war, hat man die kroatischen Männer und die bosnischen Männer nicht aus Bosnien und Kroatien ausreisen lassen, weil die hat man eben ganz konkret gebraucht, um gegen Serbien zu kämpfen.
Meinen Sie, das war falsch, was Frau Merkel damals getan hat?
Na, sicher war das falsch.
Also ich glaub, da gibt's viele applaudieren sie ja auch in der Welt. Sie wurde ja auch zu Woman of the Year oder Person of the Year gewählt. Also auch, und Deutschland war ja auch ganz groß in den Medien als die große humanitäre Nation.
Obama ist Friedensnobelpreisträger geworden. Also das ist noch keine Auszeichnung, wenn man zu sowas gewählt wird. Das heißt nicht, dass es für mich heißt es nicht, dass es in irgendeiner Form gültig oder von großer Bedeutung ist. Es fügt sich auch ein, diese Willkommensgeschichte der Angela Merkel in eine Migrationsgeschichte, beispielsweise für Deutschland, die Jahrzehnte zurückreist. Also will ich jetzt nicht die Zwangsarbeitergeschichten von den Saukelbehörden unter den Nazis erwähnen, obwohl ich es jetzt schon mache, provokanterweise, die 8 Millionen Leute, davon 2,6 Millionen Sowjetbürger, verschleppt haben nach Deutschland, um hier in Zwangs zu arbeiten. Die haben Fremdarbeiter geheißen, die haben jene Plätze besetzt von den deutschen Soldaten, die heute auf der Front waren. Ja? Das war sozusagen eine Zwangsmigration. Und nach dem Krieg ist es ziemlich bald wieder weitergegangen. Ende der 50er Jahre waren Abkommen mit der Türkei, mit Italien, um in Massen billige und willige Arbeiter nach Deutschland zu
bringen. Sie sprechen von den Gastarbeitern jetzt.
Das waren dann die Gastarbeiter. Bis 73 2,5, 2,6 Millionen Leute. Dann hat man gesehen, das kommt nicht gut an. Es war eine Krise, die Wirtschaftskrise 71. Dann hat man einen sogenannten Migrationsstopp verhängt, 1973. 75 war er in Österreich. Dann mit dem Zerfall des RGW, des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe, sind wieder neue Migrationswellen gekommen. Jugoslawien-Katastrophe nochmal und jetzt eben die, wie ich sie nenne, große Wanderung der Muslime. Und immer füllen diese Leute billige Arbeitsplätze auf. Da wird mir der Arbeitsmarkt dereguliert und auch der Wohnungsmarkt angestresst. Und vor allem, also das ist mir ganz wichtig bei meinem Buch, die Katastrophe, die dort passiert, wo die Leute herkommen, wo sie abgehen. Ein Beispiel beispielsweise aus der Gesundheitsversorgung. Ja. Wir haben heute in der Europäischen Union das Phänomen, dass Ärzte und Krankenschwestern zum Beispiel in Großbritannien zu 38%, zu Deutschland in 10% aus Ländern Osteuropas kommen, die dort ausgebildet sind. Also diese Länder, Bulgarien, Serbien, Rumänien, tragen die Kosten für eine medizinische Ausbildung, die in Deutschland vielleicht 200.000-300.000 Euro beträgt. Und hier werden sie sozusagen das Gesundheitssystem am Laufen halten. Aber was bedeutet das für Serbien, für Rumänien, für Bulgarien, dass dort das Gesundheitssystem am Boden liegt? Und was bedeutet das für hier, dass die Ausbildung nicht mehr funktioniert?
Sollte nicht jeder Mensch auch die Chance haben, seine Lebenssituation zu verbessern?
Sollte jeder Mensch die Chance haben. Aber das ist ein individuelles Recht, während die Migration, die Funktion der Migration eigentlich dieses individuelle Recht aushebelt und die Menschen zu einem Instrument macht. Also auch Krisen als Krisenpuffer zu fungieren. Das hat man sehr schön gesehen in der Phase der Mitte der 70er Jahre, wo nach 73 aus Deutschland wieder 800.000 Gastarbeiter, sogenannte, abgeschoben worden sind, weil man die in der Krise nicht braucht hat. Da sind die natürlich als erstes dran. Und auch jetzt, also wir dürfen uns ja nicht der Illusion hingeben, dass diese Willkommensgeschichte der Merkel dazu geführt hat, dass 1,5 Millionen Leute nach Deutschland gekommen sind und hier sich wohlfühlen. Längst ist es ja eingetreten, dass sozusagen die Remigration und teilweise auch die erzwungene Remigration an der Tagesordnung ist. Ja. Also ist Deutschland.
Wobei ja die Remigration, damit meinen Sie jetzt die Abschiebung?
Die Abschiebung.
Ja. Wobei ja in Deutschland, glaube ich, mehrere hunderttausend geduldete, Abschiebepflichtige, wie auch immer man das jetzt meint, sind ja noch in Deutschland.
600.000.
Ja, ja, genau.
Das ist ein technisches Problem. Ja. So wie Flugzeuge hat man derzeit nicht zur Verfügung.
Meinen Sie, das ist nur ein technisches Problem?
Nein, das war jetzt zynisch gesagt. Ja. Es ist natürlich.
Der Eindruck ist eher, man möchte das nicht machen.
Ja, ja, aber es hat natürlich auch die Funktion, und das ist quasi meine linke Kritik, dass damit eine weitere Teilung des Arbeitsmarktes erfolgt. Man hat jene Migranten, die hier Asylstatus bekommen, die sich sozusagen einordnen können und, wenn sie gut sind, sich auch integrieren können, wenn es funktioniert.
Aber jetzt haben Sie auch eine Vermischung gemacht, und das ist auch interessant. Sie haben gesagt, der Migrant hat Asylstatus erhalten. Wäre er dann nicht ein Flüchtling? Und was passiert, wenn man diese Begrifflichkeiten auch immer vertauscht? Ein Migrant ist ja was anderes als ein Flüchtling eigentlich.
Sie haben recht. Sie haben recht, aber die Vermischung ist mal nicht eigentlich rausgerutscht, sondern die ist eigentlich Teil auch der Strategie. Weil diese 1,5 Millionen, die da aus Syrien gekommen sind, haben ja von im Großen und Ganzen keinen Asylstatus, den sie beantragen können. Weil Krieg kein Asylgrund ist und auch laut Genfer Abkommen eben kein Asylgrund ist. Also es geht bei Asylgründen um Verfolgung aus politischer, religiöser oder
sexueller. Aber es gibt ja den subsidiären Schutz in Deutschland, und den haben ja das Gros der Syrer erhalten.
Aber der subsidiäre Schutz ist ja nichts, was langfristig
ist. Nee, ist nur auf Zeit.
Genau. Das heißt, wir haben auch hier das Phänomen, dass mit den 100.000 von Flüchtlingen auch unterschiedliche Arbeitsmärkte bedient werden. Was mir so wichtig ist, das zu betonen. Das eine, die quasi aufgenommen werden, und die Asylschiene ist mittlerweile auch eine Schiene, über die Migranten kommen. Die EU diskutiert das ja, ob das auch wirklich eine solche Schiene sein soll, indem sie sagt, Außenlager, und soll man denen dort dann erlauben, dass sie Anträge stellen können oder nicht. Dann haben wir die subsidiär Schutzberechtigten, die ihr eigene eine eigene Klientel darstellen für den Arbeitsmarkt, und dann haben wir die 600.000, die eigentlich abschiebebereit sind. Die sind sozusagen noch williger, noch billiger, zynisch formuliert. Ja. Und dann haben wir die, die sich gar nicht gemeldet haben oder untertauchen. Also da haben wir mit einer großen Wanderungsbewegung den Arbeitsmarkt in vier Bereiche aufgesplittet.
Glauben Sie, es geht tatsächlich nur um den Migrant als Arbeitskraft? In dieser ganzen Sache, es geht nicht um die humanitäre Hilfe?
Es geht in meiner Kritik um den Migranten als Deregulierer für Arbeits- und Wohnungsmarkt. Deshalb auch die ständigen Aufrufe der Industriellen Vereinigung, der Wirtschaftskammern in Österreich, Migranten ins Land zu lassen, Flüchtlinge ins Land zu lassen. Ja, das ist in meiner Wahrnehmung, diese humanitäre Geschichte ist in gewisser Weise eine verdeckte Geschichte.
Wenn Sie sagen, die Unternehmen stehen dahinter, tatsächlich war es so, dass als der Merkel-Seehofer-Streit am Höhepunkt war, das war im Sommer, habe ich auch gelesen, dass die Spitzenverbände der Wirtschaft natürlich hinter Frau Merkel stehen und auch Herrn Seehofer stark kritisiert haben. Damals, als 2015 die Grenzöffnung war, wir nennen es jetzt einfach mal so, hat Herr Zetsche von Daimler auch gesagt, es würde ein neues Wirtschaftswunder durch die Flüchtlinge entstehen. Allerdings hat er diese Aussage zwei Jahre später zurückgenommen. Also vielleicht stimmt das ja dann doch nicht so sehr, dass dieses Wirtschaftswunder, diese Arbeitskraft so benutzt werden kann, wie sich das die Spitzenverbände ja gewünscht hätten.
Das ist, glaube ich, auch der Fall. Ja, es war einfach zu viel Elend, das angebrandet ist, zu viele Flüchtlinge, die gekommen sind. Und dann hat das auch diesen Effekt. Und die Politik hat insofern reagiert, als dass sie 600.000 ungefähr bereits das Asylrecht abgesprochen haben und auch keinen subsidiären Schutz gegeben haben. Und die stehen eigentlich als Verschubmasse zur Verfügung. Das ist ja schrecklich, auch für die Menschen.
Also aber meinen Sie, das wurde dann misskalkuliert?
Ja. Kann doch sein, oder? Also ich ist jetzt eine mögliche Vermutung. Am Höhepunkt der Flüchtlingswelle hat der IWF eine Empfehlung an Berlin ausgesprochen, die eben erst beschlossenen Mindestlöhne auszusetzen für Flüchtlinge. Das sagt doch eigentlich alles. Also man will doch nicht Leute ins Land holen, die unter Mindestlohn dahin vegetieren. Aber das ist der Fall. Also ich habe als Verlag auch andere Bücher gemacht von Nigerianern und Nigerianerinnen, die nach Wien kommen, die leben, und das wird in Deutschland nicht so anders sein, die leben als Bettgeher in Betten von anderen, wo sie tagsüber schlafen und das Bett gehört eigentlich für die Nacht schon wieder beim Nächsten. Also das sind Zustände wie im 19. Jahrhundert. Und diese soziale Deregulierungsfunktion, die Migration hat, dagegen ist eigentlich mein Buch geschrieben.
Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass No Border, und das ist ja die große Parole, No Border, No Nation, vor allem so aus dem linken Spektrum oder eigentlich nur aus dem linken Spektrum. Und Sie schreiben, No Border bedeutet ungehemmte Kapitalherrschaft. Wobei ja No Border, No Nation eher mit Solidarität in Zusammenhang gebracht wird. Was bedeutet das dann in Ihrem Zusammenhang, also ungehemmte Kapitalherrschaft?
Würde ich auch mit dem Begriff Weltoffenheit übersetzen, mit Investitionsfreiheit und Gewinnrückführungsmöglichkeiten. Was anders sollte das sein? Aber zu Ihrer Frage der Solidarität, das ist eigentlich schon was mich sehr beschäftigt. Weil natürlich, man müsste solidarisch sein mit Leuten und muss solidarisch sein mit Leuten, denen schlecht geht. Ja. Die Situation ist nur so auf die Migration heruntergebrochen. Also die durchschnittliche BIP pro Kopf zwischen reichen Ländern wie den USA und Deutschland verglichen mit Kongo ist 1:93. Und innerhalb der Europäischen Union sind der Durchschnittslohn in Bulgarien und in Deutschland 1:8 unterschiedlich. Und ich postuliere, dass bei einer solchen Differenz eigentlich Solidarität nicht möglich ist. Das ist zwar ein trauriger Befund, aber ist gleichzeitig auch ein Aufruf an zum Beispiel die Europäische Union, soziale Konvergenz herzustellen. Die Europäische Union gibt seit Jahrzehnten, hat ökonomische Konvergenz hergestellt, also gleiche Rechte für Investoren und Kapital und Dienstleistungen überall. Aber was jetzt die sozialen Komponenten betrifft, Löhne, Arbeitsrechte, all das, ja, Pensionen, die sind nicht konvergent, die sind divergent. Und ich sage, das ist kein Versehen, sondern das ist die Grundlage der Europäischen Union, dass eben das Kapital auf Basis dieser unterschiedlichen Bedingungen, und das sieht man ja auch, in den Billiglohnländern produziert. Und wenn das nicht so funktioniert, billige Arbeiter importiert, also Migranten ins Land holt. Und ich finde, dass die Linke aufwachen muss und sagen muss, das ist die Situation, die wir nicht ertragen wollen. In erster Linie für die Herkunftsländer, weil was macht zum Beispiel in Bulgarien ein Land, das in den letzten 15 Jahren 20% Bevölkerungsverluste gehabt hat. Oder die 5 neuen Ländern, Ex-DDR, haben gerade erst die neue Statistik herausgegeben, seit 1990 16% Bevölkerungsverlust. Das sind ja dramatische Zahlen. Ja? Und das ist alles Migrations, das sind alles sozusagen die Daten der Migration.
Weil das ist dann quasi EU-Migration, eine Binnenmigration.
Das ist Binnenmigration. Das so nennt, ja. Es ist ja noch schlimmer sozusagen mit den sozialen und regionalen Differenzen zwischen der Europäischen Union und Ländern der Sahelzone oder
Afrika. Aber kann
man das
nicht auch damit argumentieren, jetzt aus der wirtschaftlichen Perspektive, dass die Länder ja auch sehr unterschiedlich hohe Produktivität haben, einfach grundsätzlich andere Bedingungen und deswegen sind die Löhne auch unterschiedlich. Preise sind ja auch unterschiedlich in den Ländern.
Also in Bulgarien sind die Preise nicht 8-mal so tief und im Kongo nicht 93-mal so tief. Ich führe das eher darauf zurück, nehmen wir als Beispiel die Partnership Agreements, die die Europäische Union mit über 70 Ländern der Karibik und Afrika abgeschlossen hat. Das sind Agreements, das sind Vereinbarungen, die darauf zielen, die Märkte für europäische Produzenten zu öffnen und umgekehrt die europäischen Märkte für afrikanische Produzenten zu öffnen. Also man könnte sagen, passt. Ja? Das Problem ist nur, das europäische Kapital ist ein Kapital, was in ständiger Überproduktion agiert. Also es wird immer zu viel Angebot gemacht und die Nachfrage ist zu gering. Und dementsprechend muss das Kapital entweder rationalisieren, expandieren, also Märkte erweitern. Und das hat man mit diesen Partnership Agreements gemacht. Die Folge ist allerdings, dass dort diese Waren, die von Europa kommen, die lokalen Waren verdrängen. Für Ghana habe ich da in meinem Buch zum Beispiel eine Statistik, dass in wenigen Jahren der Geflügelhandel oder die Geflügelzucht von ungefähr 90% heimisch auf 5% heimisch gesunken ist. Also, und das heißt ja in nackten Zahlen, dass viele, viele Bauern kein Auskommen mehr haben und deren Söhne machen sich zu uns auf.
Was sagen Sie denn dann zu den Bestrebungen, die Fluchtursachen zu bekämpfen? Man hört diesen Begriff ja durchaus öfters in Deutschland, auch auf europäischer Ebene. Was sagen Sie dann dazu?
Das ist gut. Die Fluchtursachen müssen bekämpft werden. Das ist meine Rede eigentlich.
Aber Wenn Sie sagen, dass die EU diese Art von Partnership Agreements mit verschiedenen Ländern ausgemacht hat, dann beißt sich ja da die Katze in Schwanz, sagt man das so?
Na, das wurden die Fluchtursachen geschaffen.
Genau, also, aber man will sie ja jetzt bekämpfen.
Genau, also diese Partnership Agreement zum Beispiel abzuschaffen, wäre eine linke Forderung.
Ja? Wäre.
Wäre.
Aber die linke Forderung ist ja eher no border, no nation.
Nicht meine.
Nicht ihre. Wenn wir noch zu einem anderen Punkt kommen, und zwar, was gerade auch viel diskutiert wird, ist der UNO-Migrationspakt. Eine Art Migrationsvertrag, so steht es auch in einigen Zeitungen drin. Meinen Sie, dass Migration über so eine Art Migrationsvertrag kontrolliert und gesteuert werden sollte, global?
Es gibt ja in der UNO Stimmen, die sagen, das Recht auf Migration. Ne?
Das sprechen Als Menschenrecht
Sie,
zu verankern.
Sprechen Sie an. Erstens ist natürlich die UNO ein Papiertiger, muss man sagen. Und zweitens würde ich meinen, ist es am falschen Moment gestellt. Weil solange die sozialen und regionalen Unterschiede so groß sind, wird das nicht funktionieren. Wir haben in der UNO vielleicht auch ein Recht auf Arbeit und ein Recht auf Wohnen. Aber auch das ist für die Menschheit nicht gesichert. Also man kann sich viel wünschen. Und ich wäre froh, in einer Welt zu leben, wo jeder dorthin gehen kann, wo er glaubt, seinen besten Platz zu haben. Aber noch einmal, wenn die Differenz so ist, wie sie derzeit ist, dass man an einer Stelle nicht mehr überleben kann und an der anderen Stelle seine Chance billigst zum Markte trägt, dann ist die Forderung, Migration als Menschenrecht zu stellen, eigentlich eine Bestätigung dieser Politik. Und das ist eine liberale Politik, die fürs Kapital arbeitet und der bin ich nicht zugetan.
Man möchte Migration auch in Deutschland, ich weiß noch nicht, ob das in Österreich auch der Fall ist, auch besser steuern mittels einem Einwanderungsgesetz oder wie das auch genannt wird, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wie meinen Sie, würde das den hiesigen Arbeitsmarkt beeinflussen, wenn sowas dann auch durchkommt? Und es wird durchkommen, mit der Begründung, dass man damit natürlich die Migration besser kontrollieren und steuern möchte.
Das glaube ich auf jeden Fall, dass man die derzeit besser kontrollieren und steuern möchte, weil die ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist mit dieser großen Wanderung der Muslime. Aber es würde genau dieselbe Migrationsschiene wieder aufgemacht, wie sie schon in den späten 50er Jahren mit den Gastarbeitern passiert ist. Nämlich Leute kodiert hierher zu holen. Wie ein bayerischer Minister mal gesagt hat, wir brauchen nicht jene, die von uns was wollen, sondern nur jene, die uns nützen.
Aber macht das nicht Sinn?
Ja, aber das macht vielleicht Sinn für den Unternehmer, dem das nützt. Aber das macht nicht Sinn für das Land, wo diese Leute abgezogen werden, wo dieses Land ausgesaugt wird. Und es macht auch nicht Sinn für diesen Menschen, der sich da meiner Meinung nach in eine Illusion begibt, die dann im Großen und Ganzen sehr oft ohne dies nicht aufgeht.
Am Ende Ihres Buches sprechen Sie auch die negativen kulturellen Auswirkungen der Migrationsbewegung 2015 an. Und kritisieren auch, dass das Problem nicht ausreichend thematisiert wird, aber Sie selbst gehen dann auch nicht weiter darauf ein. Also ist da nicht dann noch was offen, was Sie dazu sagen wollten, oder meinen Sie, das sollte vielleicht jemand anders übernehmen, diese Kritik?
Da ist was offen, ganz eindeutig. Also ich bin von der Ausbildung Wirtschaftshistoriker, habe auch andere Bücher unter dem Aspekt geschrieben und hätte auch sozusagen dieses Buch Kritik der Migration unter dem Aspekt Ungleiche Welt schreiben können, ja, muss man sagen. Insofern ist mein soziologischer Zugang eher dünn. Ja, ich meine aber doch, dass es einen Unterschied macht, ob 1,5 Millionen Menschen in ein Land wie Deutschland kommen, die wenig Ausbildung haben, die einem anderen Kulturkreis angehören, zum Verhältnis zu Menschen, die ungefähr demselben Kulturkreis angehören. Aber da will ich mir keine abschließende Bemerkung erlauben. Ich glaube, das sind andere auch aufgefordert, das vielleicht da vielleicht weiter zu forschen.
Vielleicht auch andere aus dem linken Spektrum, da hört man ja eher, und das ist eigentlich gar nicht nur links, sondern der allgemeine Konsens ist ja, man müsse weltoffen, bunt, vielfältig, tolerant sein. Damit wird ja diese ganze Thematik einfach schon abgehakt und gesagt, wir müssen offen dafür sein, für andere Kulturen, für fremde Kulturen. Glauben Sie, dass das so funktionieren kann, wenn man einfach immer wieder diese Parolen verwendet, wenn man so will? Um dann quasi auch dieses Miteinander und auch dieses Verständnis für andere kulturelle Gruppen auch besser zu verankern in der Gesellschaft.
Also ich finde es ganz wichtig, Verständnis für andere Kulturen, sich selbst zu erarbeiten und andere arbeiten zu lassen. Das ist ganz wesentlich. Die politische Frage wäre doch Solidarität, Kollektivität, Gemeinsamkeit. Ja? Und das kommt bei der Linken immer weniger vor. Die lassen sich zudecken mit Begriffen wie Diversität und Weltoffenheit. Und das sind aber Begriffe, die sehr mit dem Kapital kompatibel sind. Weltoffen ist das Kapital und divers ist jeder Einzelne. Und je weiter er zerspragelt und individualisiert ist, desto eher ist er eben nicht in der Lage, sich zusammenzuschließen und beispielsweise Forderungen ans Kapital zu stellen. Und das sieht man ja auch in der Migrationsfrage. Es ist ja nicht so, wie es radikale Linke formulieren, im guten Glauben, dass es so eine Art revolutionäres Potenzial unter den Migranten gäbe. Theoretisch ja, würde ich sagen. Es spricht einiges dafür. Aber praktisch, eben weil ich schon die Differenz angesprochen habe, ist die Differenz ihrer Lebenssituation aus der Heimat und der hiesigen so groß, dass ich das eben postuliere, dass das nicht funktioniert.
Glauben Sie, dass die Mehrheit gutgläubig ist, was das Thema Migration angeht und dass man das mit Worten wie weltoffen, tolerant und vielfältig einfach quasi abhaken kann? Damit hat sich das dann erledigt.
Aber wenn man an die Probleme denkt, die entstehen, in der Schule, im Krankenhaus, am Arbeitsplatz, am Wohnungsmarkt, dann glaube ich nicht, dass man die Leute, die konfrontiert sind mit dem Problem, ja, mit dieser Konkurrenzsituation, nennen wir es beim Namen, mit dem Begriff Weltoffenheit beruhigen kann.
Auf jeden Fall vielen Dank. Ich kann das Buch empfehlen, Kritik der Migration von links. Hat auf jeden Fall gefehlt, würde ich sagen. Meinen Sie auch, oder?
Ja, sonst hätte ich es nicht geschrieben.
Ganz
danke
genau.
Auch, ja.
Vielen Dank, Herr Hofbauer.
Das war der RT Deutsch Podcast.